freue mich besonders, hier in dem Rahmen bei Ihnen vortragen zu können, vor allen Dingen über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, über die faszinierende Vielfalt. Und Sie haben es ja gerade auch schon so schön eingeführt. Das ist etwas, worum es mir wirklich geht, Ihnen zu zeigen, wie bedeutend biologische Vielfalt, Diversität für uns Menschen ist. Und vielleicht hat der eine oder andere dieses Jahr schon gesehen, dass wir uns im Internationalen Jahr der Biodiversität befinden. Das ist hier das Logo, das International Year of Biodiversity. Und da gibt es einen Slogan dazu, der heißt, Biodiversität ist Leben, Biodiversität ist unser Leben. Ich halte diesen Slogan für sehr bedeutend. Der eine oder andere hat vielleicht auch mitbekommen, dass es Verhandlungen gegeben hat in Japan, in Nagoya. Da ging es vor allen Dingen um die Bewahrung der Biodiversität, um die Reduktion des Verlusts an Biodiversität. Und nachdem wir viele Ziele als Vertragsstaaten erstmal nicht erreicht haben, ist jetzt nochmal ein neuer Anlauf gemacht worden, sich doch für Biodiversität mit einzusetzen. Man weiß natürlich nicht, was da wirklich dann rauskommt, aber wir hoffen, dass da wirklich der Wert dieser Biodiversität für uns gesehen wird. Und ich hatte die Freude, dieses Jahr an einer Eröffnungsveranstaltung in Berlin, Naturkundemuseum, in einem sehr schönen Rahmen teilzunehmen, in der Frau Bundeskanzlerin Merkel dieses Jahr eröffnet hat und auch ihr persönliches Interesse daran ausgedrückt hat, dass wir eigentlich so etwas brauchen wie das internationale Klimapanel, aber für Biodiversität, um die Bedeutung von Biodiversität weiter hervorzuheben. Ich möchte Ihnen aber erstmal ein paar einfach schöne Bilder zeigen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man für sich auch sieht, wo ist eigentlich biologische Vielfalt. Vielfach denkt man, ja gut, das ist in den Tropen, da gibt es dann viele Käfer, viele Vögel und viele bunte Schmetterlinge. Aber wenn Sie sich mal diese wunderschöne Zusammenstellung hier anschauen, die von einem Mitarbeiter von mir, von Herrn Bellmann, fotografiert worden sind, ein ganz ausgezeichneter Kenner von Wirbellosen, sehen Sie hier ganz viele bunte Käfer, die alle aus unseren heimischen Gefilden stammen. Sie können das, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, wenn Sie auf der Schwäbischen Alb mal wieder, wenn das Wetter etwas schöner ist, sich ein bisschen Zeit nehmen, können Sie die dort alle sehen. Das ist eine unglaublich faszinierende Vielfalt und jedes dieser Tiere erfüllt eine wichtige Aufgabe in den jeweiligen lokalen Ökosystemen. Schauen Sie sich mal hier die Spinnen an, das finde ich auch mal besonders klasse. Das ist auch eine unglaubliche Vielfalt der unterschiedlichen Formen und Farben. Jede Spinne hat ihre eigene Lebensgeschichte. Auch das sind alles Tiere, die wir hier bei uns mehr oder weniger im Garten sehen können. Natürlich, einige brauchen spezielle Lebensräume, aber trotzdem ist es eine Vielfalt, die hier bei uns zu Hause ist, wirklich bei uns vor der Haustür. Hier auch gleich mal weiter. Wenn man das hier sieht, glaubt man doch wirklich spätestens, dass man in den Tropen ist. Und man wundert sich auch über diese ganzen merkwürdigen Gestalten hier. Das sind nichts anderes als Raupen von verschiedenen Tag- und Nachtfaltern, auch alle hier in Deutschland zu finden, in einer unglaublichen Vielfalt. Und man muss schon ein Auge dafür haben und auch ein Verständnis dafür, wo diese Tiere vorkommen, dass man sie sieht. Aber das ist biologische Vielfalt, die richtig bei uns erlebt werden kann, also unsere biologische Vielfalt. Und ich möchte die Chance hier nehmen, in diesem Vortrag Ihnen ein bisschen auch zu zeigen, was wir eigentlich von der biologischen Vielfalt überhaupt schon kennen. Was kennen wir von der Lebensvielfalt der Erde? Das ist manchmal ganz erstaunlich, wie wenig das eigentlich ist. Was hier aufgezeichnet sind, sind erstmal in Symbolen verschiedene Tiergruppen, hier auch Pflanzengruppen. Sie sehen hier zum Beispiel, da gehören wir dazu, hier wo der kleine Elefant steht. Das ist hier die Gruppe der Wirbeltiere, also die, die ein Knochenskelett besitzen. Und hier haben wir die Insekten. Dann habe ich Ihnen hier angegeben ein paar geschätzte Zahlen. In schwarz stehen immer die Zahlen von den Arten, die wir kennen, die wir beschrieben haben, von denen wir eine relativ gute Kenntnis auch ihrer Biologie haben. In rot sehen Sie immer die Zahlen, das sind die Schätzungen der Lebensvielfalt, die wir jetzt hier auf der Erde noch erwarten. Und Sie sehen, dass da riesige Diskrepanzen sind. Die Wirbeltiere sind schon relativ gut bekannt. Trotzdem sehen Sie hier, dass man davon ausgeht, dass wir immer noch ein paar tausend Wirbeltierarten noch überhaupt gar nicht kennen. Jedes Jahr kommen neue Arten hinzu, die entdeckt werden, die wiederentdeckt werden. Ganz besonders groß ist die Vielfalt bei den Insekten. Dort gibt es Schätzungen, die in die bis zu 100 Millionen Arten gehen, die jetzt auf der Welt leben. Wir wissen so wenig über unsere biologische Vielfalt, dass das ein ganz wichtiger Punkt auch ist, den man sich immer wieder klar machen muss. Wenn wir etwas verlieren, wir wissen zum Teil überhaupt gar nicht, in welcher Größenordnung und wir wissen vor allen Dingen auch überhaupt gar nicht, in welcher Funktion diese Organismen, die hier unsere Welt mit uns bevölkern und wo wir ein integraler Bestandteil sind, wie viele überhaupt da sind und was deren Verlust überhaupt bedeutet. Also da ist auch noch ein sehr, sehr großer Forschungsbedarf, überhaupt erstmal mitzubekommen, was lebt mit uns auf dieser Welt jetzt. Da geht es nicht um Fossilien, sondern wirklich um das Leben jetzt mit seiner Bedeutung. Und da komme ich auch schon zu dem Hauptthema in meinem Vortrag. Wozu brauchen wir eigentlich biologische Vielfalt? Man hat oftmals in der Biodiversitätsdebatte, vor allen Dingen in den früheren Jahren, immer so ein bisschen den Stempel bekommen. Ja, das sind halt, wenn ich es mal übertrieben sagen darf, so die Käferzähler, die halt dann wissen, da kommt da was ganz Besonderes vor und was soll's, ob man den Käfer jetzt hat oder nicht. Was bedeutet das eigentlich? Ich möchte Sie überzeugen, dass Biodiversität eben mehr ist als nur Arten, sondern dass jeder Organismus eine bestimmte Funktion besitzt und bestimmte auch dann Funktionen, die dann durch die Interaktion von Organismen zustande kommen, für uns schlicht und ergreifend überlebensnotwendig sind. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Auflistung jetzt geben und dann Beispiele zeigen. Und wenn man sich das mal anschaut, hier nur allein mal eine Abschätzung weltweit der Gefäßpflanzen, die lokale und globale Diversität von Gefäßpflanzen auf eine Weltkarte aufgetragen. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel, das ist aus der Arbeitsgruppe von Herrn Bartlott aus Bonn. Und auf dieser Weltkarte sehen Sie hier in verschiedenen Farben eingetragen, hohe Artenvielfalt, hier gezeigt in Blau- und Rottönen und relativ niedrige Artenvielfalt hier in den Gelb- und den mehr Grüntönen. Und Sie sehen, hier gibt es einen ganzen Gradienten. Der reicht erstmal, wenn man ihn ganz grob sieht, von den Tropen hier in die gemäßigten Breiten und dann bis in die Polarregionen. Wenn wir uns nur mal diese Diversitätskarte merken mit ihrer Hauptaussage, dass wir hier im Tropengürtel eine besonders hohe Diversität, Artenvielfalt haben von Gefäßpflanzen und uns mal eine der ganz vielen Funktionen mal anschauen, was Diversität überhaupt bedeuten kann, zeige ich Ihnen in den nächsten Abbildungen schlicht und ergreifend mal ein Muster der globalen Kohlenstoffaufnahmeraten, also das berühmte CO2, das hier aufgenommen wird von Pflanzen, in Biomasse umgewandelt wird. Hier ist natürlich noch mehr auf der Karte dargestellt, aber wenn Sie sich die generellen Muster anschauen, sehen Sie etwas, was man sehr schön mit der anderen Karte in Verbindung bringen kann. Da, wo wir besonders hohe Artenvielfalt haben, in dem Tropengürtel, haben wir auch besonders hohe Kohlenstoffaufnahmeraten. Das bedeutet, dass besonders diese Gebiete hier sehr wichtig sind, um Kohlenstoff aufzunehmen und hier einen ganz bedeutenden Beitrag zur Verlangsamung des globalen Klimawandels leisten. Und das sind sehr wichtige Punkte. Momentan laufen ja noch die Verhandlungen in Cancun. Wir wissen noch nicht so richtig wirklich, was rauskommt bei den Klimaverhandlungen. Aber das sind ja auch einer der großen Fragen, wie weit man es schafft, überhaupt diese Tropenwaldgürtel, die ja hochgradig gefährdet sind, wirklich mit auch ökonomischen Kompromisslösungen so bewahren zu können, dass sie weiter ihre Funktion hier auch unter anderem als Kohlenstoffaufnahmepuffer wahrnehmen können. Also ganz wichtige Punkte, die für die Biodiversität und deren Bewahrung eine Rolle spielen. Da sind natürlich von mir Schwarz-Weiß-Beispiele herausgegriffen, um Ihnen zu zeigen, wo Biodiversität von besonderer Bedeutung ist. Ich möchte vor allen Dingen dieses Mal auch hier über diese Interaktionen reden, also Organismen, die miteinander interagieren. Und da gibt es inzwischen einen sehr technischen Begriff, das sind die sogenannten ökosystemaren Dienstleistungen. Das sind die sogenannten Ecosystem Services und die sind diejenigen, die Lebensqualität des Menschen maßgeblich mitbestimmen. Und zwar Lebensqualität und im Grunde genommen auch unser langfristiges Überleben. Was gehört da alles dazu? Nur ein ganz kleiner Ausschnitt, einen Teil davon zeige ich Ihnen dann auch an Beispielen. Bodenfruchtbarkeit ist ganz essentiell. Dort sind wir auf biologische Vielfalt, auf funktionierende Systeme angewiesen. Sind wir hier auch im richtigen Platz bei einer agrarfokussierten Universität. Wasserversorgung spielt Biodiversität auch eine sehr große Rolle. Erosionskontrolle, Aufnahmenspeicherung von Kohlenstoff hatte ich ganz kurz gezeigt. Bestäubung. Das zeige ich nachher an einem weiteren Beispiel. Samenausbreitung für Regeneration von zum Beispiel Waldgebieten und auch Kontrolle von Schadinsekten und, was ganz wichtig ist, von Pathogenen, also von Krankheitserregern. Das zeige ich Ihnen nachher auch ein Beispiel. Artenvielfalt, gar keine Frage, kennen Sie sicherlich aus vielen Betrachtungen, Artikeln, liefert die Grundlage für unsere Nahrung, Baumaterialien, Medizin, Bioprospecting, die Suche nach neuen medizinischen Wirkstoffen aus der Natur und technische Umsetzung Bionik. Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben, wie inspirierend Biodiversität sein kann, wie wichtig Biodiversität ist und wie wichtig es auch ist, dass wir Strategien nicht nur entwickeln, sondern auch anwenden, biologische Vielfalt verstehen zu können, aber sie auch zu erhalten, da wir in vielen Bereichen von ihr enorm profitieren. Wie macht man sowas? Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel, aktuelles Beispiel vorstellen, das auch hier mehr oder weniger vor der Haustür zum Teil stattfindet. Und zwar gibt es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein sehr großes Projekt, das seit 2006 läuft, und zwar die sogenannten Biodiversitätsexploratorien. Da sind drei Gebiete in Deutschland eingerichtet worden. Eines befindet sich hier in der Nähe von Münsingen auf der Schwäbischen Alb, das andere ist im Hainich in Thüringen und im Nationalpark Hainich, und das dritte ist hier oben bei Berlin, Schorfheide-Korin. In diesen drei Gebieten sind Untersuchungsflächen eingerichtet worden, die es ermöglichen, Biodiversität im Kontext der aktuellen Landnutzung des Menschen zu studieren. Was bedeutet Biodiversität? Wie beeinflussen wir Biodiversität? Wie funktioniert Biodiversität eigentlich überhaupt? Und das ist schon eine ganz spannende Sache, weil was wir uns da anschauen, wir haben also in diesen Gebieten also richtige Areale eingerichtet, bei denen wir die Baumartenzusammensetzung kennen von unterschiedlichen Waldgebieten, bei denen wir die Zusammensetzung der Vegetation auf den Grasflächen kennen, auf den Weidegebieten. Wir haben pro Exploratorium, also pro Untersuchungsgebiet, haben wir insgesamt 1000 Flächen ausgewählt, die die gesamte Landschaft abbilden, und davon jeweils 100 Flächen, die für detaillierte Beobachtungen und Experimente zur Verfügung stehen. Das heißt, auf der Schwäbischen Alb haben wir 100 Flächen, die ausgestattet sind, alle mit einzelnen Klimastationen etc. etc. Dort können wir ganz viele Experimente machen und können uns anschauen, was bedeutet Biodiversität, wie funktionieren diese Systeme. Und wir gucken uns da vor allen Dingen Systeme an. 50 von den Untersuchungsflächen sind im Wald, und da reicht es von relativ unbewirtschafteten Buchenwäldern bis eben dann in Fichtenschonungen, also recht intensiv bewirtschaftete Gebiete. Wir schauen uns auch Grünlandflächen an, die von extensiven Wiesen oder Weiden bis zu Intensivgrünland reichen, und die schauen uns dort die Effekte an, die menschliche Nutzung auf Biodiversität hat, wie Biodiversität funktioniert. Und ich möchte Ihnen mal ein interessantes Beispiel zeigen. Wir beschäftigen uns dort auch mit Wirbeltieren, also mit Tieren, die in irgendeiner Form zu diesen Zyklen im Wald und auch im Grünland beitragen. Wir haben also hier als ausgewähltes Bereiche erstmal hier so schematisch einen Wald aufgezeigt und das Grünland. Was machen Wirbeltiere da eigentlich? Zum einen sind Wirbeltiere sehr wichtige Prädatoren, also sie fressen zum Beispiel, sie fressen Blätter, sie fressen auch hier aus dem Grünland, und das geht letztendlich in die Vegetation, nehmen Vegetation auf, dann wird die Vegetation verdaut, wird wieder abgegeben und führt dazu, dass der Boden angereichert wird mit Nährstoffen und dort durch Aufarbeitung von Mikroorganismen wieder umgesetzt wird. Aber wir haben auch Wirbeltiere, die sind Samenausbreiter, wir haben dann Bestäuber bei den Arthropoden, die dann wiederum von den Prädatoren gefressen werden, also ein ganz intimer Zyklus, und da haben wir uns jetzt ein Beispiel rausgesucht, und das ist ganz spannend. Wir haben uns mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich die Rolle von Vögeln und Fledermäusen in solchen Systemen, und zwar als sogenannte Biokontrolleure. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, die Vögel bei uns ernähren sich ja von einer Vielzahl von Nahrung. Es gibt diejenigen, die zum Teil dann sich von Früchten ernähren, als Samenausbreiter dienen, aber es gibt auch welche wie der Buchfink, der auch recht viel Insekten frisst, oder Meisen fressen relativ viele Insekten. Und wir haben uns gefragt, wenn wir eine vielfältige Landschaft haben mit sehr vielen Wirbeltieren, die noch da sind, also eine hohe Diversität, zum Beispiel Vogeldiversität, Fledermausdiversität, hat das in irgendeiner Form einen Einfluss darauf, wie zum Beispiel Insekten kontrolliert werden. Und zwar Insekten werden ja gefressen von diesen Wirbeltieren, die Insekten fressen aber auch, oder viele von ihnen fressen auch Vegetation. Wenn Sie sich zum Beispiel im Sommer mal Blätter angucken, sind die Blätter ja schon sehr gut von Insekten mit Löchern versehen, und zum Teil bekommen sie auch sehr große Blattschäden, wenn Sie mal an die Kalamitäten denken, zum Beispiel von bestimmten Raupen. Was wir gemacht haben hier, das ist eine Doktorarbeit von dem Herrn Böhm. Wir haben in weiten Bereichen, wir haben uns Bäume ausgewählt, in dem Fall Eichen, und haben dann angefangen, Eichen zum Teil einzunetzen mit Netzen, sodass wir Vögel und Fledermäuse ausschließen konnten. Haben das mehrere Jahre hinweg gemacht, haben das an vielen Bäumen gemacht und haben dann regelmäßig aus diesen Bereichen hier Blätter rausgeholt und aus Bäumen, die nicht eingenetzt waren, und haben die Blätter miteinander verglichen, haben dann ausgemessen, wie viele Löcher sind da überhaupt drin und wie groß sind diese Löcher, um rauszubekommen, ob der Ausschluss von den Vögeln und Fledermäusen, der bedeuten würde, man ist in einer Landschaft, in der die Biodiversität sehr stark reduziert ist, ob das in irgendeiner Form einen Einfluss auf diese Schäden an den Blättern hat. Und was da rausgekommen ist, ist eigentlich ganz spannend. Was ich Ihnen hier zeige, sind Ergebnisse, die sich über mehrere Jahre hier erstrecken und die sich wirklich von Hunderten, zum Teil dann auch Tausenden von Blättern, auf denen basieren, von diesen Ausschlussexperimenten. Wir haben nämlich sehr schön zeigen können, dass tatsächlich die Vögel und Fledermäuse natürliche Biokontrolleure sind, die quantitativ diese, in dem Fall Eichen hier, vor übermäßigem Blattfraß schützen. Was Sie hier sehen, ist einmal das Exploratorium Hainichdün und dann die Schwäbische Alb. Und dann sehen Sie hier aufgetragen, das ist bei den Eichen, die jeweiligen Blattschäden. Dann sehen Sie hier die Bäume, die mit dem Ausschluss, mit diesen Netzen bedeckt worden sind und die Blätter, die wir angeschaut haben und die Kontrollen. Was eben sehr schön ist, ist, dass man sehr, sehr schön zeigen kann, dass in jedem Fall diese Ausschlussexperimente dazu geführt haben, dass die Blattschäden viel höher sind. Also quantitativ gesehen führen tatsächlich diese Wirbeltiere dazu, dass diese Blattschäden drastisch reduziert werden. Wir haben vorläufige Ergebnisse, dass das auch für Fichten so ist. Da sind es vor allen Dingen Meisen und dann auch Goldhähnchen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Blattläuse reduziert werden und andere Schadinsekten, die also in die Fichten rangehen. Auch hier haben wir den gleichen Effekt, dass der Ausschluss bedeutet, die Prädatoren, also die Biokontrolleure, können da nicht mehr ran. Also reduzierte Biodiversität der Vertebraten führt dazu, dass die Blattschäden auf jeden Fall hochgehen. Also eine sehr interessante ökosystemare Dienstleistung, die wir hier quantitativ zeigen konnten. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der Ihnen sicherlich alle bekannt ist, das ist hier die biologische Vielfalt und Bestäuber als Service, Bestäubung als Serviceleistung. Auch hier erstmal ein sehr schönes Panel wieder von dem Herrn Bellmann, der hier einheimische Bienen aufgenommen hat. Das sind also alles Wildbienen, bestäubende Bienen hier, die bei uns vorkommen, neben der Honigbiene, hier auf den entsprechenden Blüten gezeigt. Eine unglaublich hohe Artenvielfalt und man hat in vielen Bereichen schon sehr schön nachweisen können, dass eine höhere Bestäubervielfalt auch dazu führt, dass die Artenvielfalt der Pflanzen höher ist und dass sich dieses System weiter halten kann und wesentlich stabiler ist als zum Beispiel Monokulturen. Was aber ganz spannend ist, da möchte ich Ihnen zeigen, dass auch ökosystemare Dienstleistungen als Anreiz dienen können für ökonomische Betrachtungen, möchte ich Ihnen ein sehr schönes Beispiel einer Göttinger Arbeitsgruppe zeigen, die sich mit Kaffee beschäftigt hat, mit Kaffeeanbau. Und zwar in zwei Bereichen, einmal in Indonesien, in Ecuador. Und was sie dort gemacht haben, die haben sich Kaffeeplantagen angeschaut, die in unterschiedlicher Entfernung zu noch verbliebenen Waldstücken standen. Und diese verbliebenen Waldstücke waren insofern recht wichtig, weil man sich überlegt hat, wie gestaltet man eine Landschaft? Ist es jetzt sinnvoll, eine große Monokulturen anzulegen für einen höheren ökonomischen Gewinn? Oder was für eine Bedeutung hat überhaupt noch diese taschenartige Ausbildung von Waldstrukturen, wenn man sie sich leisten kann für die Ökonomie, in dem Fall von den Kaffeefrüchten und damit den Kaffeebohnen? Und hat eigentlich ein paar sehr interessante Sachen sich angeschaut. Man hat erstmal geschaut, was macht die Distanz der Kaffeeplantagen zum Waldrand aus in puncto Ernte, und zwar Qualität und Quantität von diesen Kaffeefrüchten und damit Kaffeebohnen. Sie sehen hier die Einnahmen angegeben in Dollar pro Hektar. Und da hat man was Interessantes festgestellt, und zwar in beiden Gebieten. Sie sehen, die unterscheiden sich grundsätzlich erstmal in der Produktivität, aber man hat bei beiden einen Trend festgestellt, und zwar je geringer die Distanz zum Wald war, desto höher war der Gewinn, den man in diesen Kaffeeplantagen erzielt hat pro Hektar. Das ist ja irgendwie was ganz Interessantes. Man fragt sich, wie kann das eigentlich überhaupt sein, dass dieser Wald so einen großen Effekt auf diese Kaffeeplantagen ausübt. Was da passiert, und da kommen wir zum vorherigen Beispiel, man hat durch diesen Wald so eine Diversitätstasche, also so einen kleinen Reservat, wenn man so will, in dem sich dann auch noch vor allen Dingen Vögel halten können. Da können sich bestimmte Insekten halten, die wiederum Insekten kontrollieren, also sich von Insekten ernähren, die auf den Kaffeepflanzen sitzen, die damit eine auch biologische Schädlingskontrolle ausüben können. Und man hat festgestellt, dass eben genau diese Anfälligkeit für Schadinsekten auch dafür sorgt, dass die Nähe vom Wald das abpuffert, die höhere Diversität, die da geliefert wird vom Wald in puncto andere Arten, die sich dann hier die Schadinsekten von den Kaffeebohnen abpflücken bzw. von den Blättern dazu führt, dass insgesamt die Ernte wesentlich besser wird. Außerdem hat man höhere Bestäuberdiversität, die sich auch im Wald besser halten können und hat dort eine höhere Qualität der Kaffeebohnen oder der Früchte erzielen können. Also eine ganz spannende Sache, in der man sehen kann, dass im gewissen Rahmen auch der Erhalt von Biodiversität ökonomische Hintergründe haben kann. Was ganz wichtig ist auch als ökosystemare Dienstleistung sind die sogenannten Samenausbreiter. Hier ist zum Beispiel mal ein Bild hier aus Brasilien gezeigt. Dort sind ja, wie bekannt ist, oft großflächige Gebiete abgeholzt worden. werden auch weiterhin abgeholzt, zum Teil als Weideland genutzt worden. Oftmals ist es aber so, dass die Böden sich relativ rasch erschöpfen und dann die große Frage aufkommt, was macht man eigentlich mit diesen Böden, mit diesen großen Gebieten? Manchmal ist es auch so, dass sich dann selbst die Viehzucht nicht mehr lohnt oder andere Schwierigkeiten auftreten, wie zum Beispiel geänderte Unterstützung, finanzielle Unterstützung von den Viehzüchtern, dann wird das Vieh wieder abgezogen. Was macht man mit solchem großen Land, das dann brach liegt und letztendlich erstmal kaum Vegetationsdeckung hat und sehr erosionsanfällig ist? Und da hat sich herausgestellt, dass man dort die natürlichen Samenausbreiter auch nutzen kann, die sozusagen anlocken kann, in diese Gebiete einzufliegen und dort Samen abzugeben und dort dafür zu sorgen, dass dort erstmal diese Pioniervegetation aufkommt, die dann wiederum Grundlage bietet für Sekundärvegetation und dann später nach langer Zeit allerdings erst dann für einen hohen geschlossenen Wald. Also für diese Regeneration sind Samenausbreiter extrem wichtig und wir beschäftigen uns, wie vorhin schon kurz erwähnt worden ist, mit Fledermäusen. Da denkt man sich immer, Fledermäuse, und das, denen kriegt man eigentlich überhaupt gar nichts mit. Aber diese Tiere hier sind in den Tropen zumindest eine ganz essentielle Komponente dieser Ökosysteme. Wo ich arbeite, hauptsächlich in Panama, hat man vorhin gesehen, Smithsonian Tropical Research Institute, sind diese Tiere auch extrem artenreich. Wir haben in Panama allein über 120 Arten und da gibt es eine große Menge von sogenannten Frugivoren, früchtefressenden Fledermäusen, und die nehmen sich Früchte zur Brust und agieren sozusagen als so eine Art Samentaxi. Und zwar, das sind jetzt hier vegetarische Fledermäuse, die sich also nicht von Insekten ernähren und diese ernähren sich auch nicht vom Blut. Die Vampirfledermäuse haben wir natürlich auch in den Tropen, aber hier, das sind die Vegetarier, die fliegen hier Früchte, die sich meistens teils durch Duft den Fledermäusen zu erkennen geben, nachts an, greifen die sich im Flug, das ist eine ganz wichtige Sache, die Fledermaus bleibt also nicht hier im Baum hängen und isst die Frucht dort, sondern die nehmen diese Früchte mit, hängen sich irgendwo anders hin, meistens so 100, 200 Meter vom Baum entfernt, und fangen dann an, diese Frucht hier zu fressen. Diese Frucht, in dem Fall eine Feige, hat viele kleine Samen, die werden von der Fledermaus nicht gekaut, sondern verschluckt. Und die Fledermaus fliegt dann später wieder ab und entweder am Hangplatz oder im Flug, dann scheidet sie diese Samen hier aus und die sind dann keimungsfähig und haben durch diese Fledermaus, die als Samentaxi agiert, sehr gute Keimungsmöglichkeiten an Stellen, wo sie zumindest nicht mit ihrem Mutterbaum in Konkurrenz stehen. Und diese Fledermäuse sind da so äußerst aktiv. Es gibt nicht nur Fledermäuse, auch Vögel, die als Samenausbreiter dienen, auch Nagetiere, es gibt viele, und dann auch Insekten, die als sekundäre Samenausbreiter dienen. Viele Tiere, die Samenausbreiter-Services liefern, aber gerade hier in den Tropen sind diese Fledermäuse eine extrem wichtige Komponente, die für diese Regeneration sorgen und bei denen auch viele Pflanzen an die Fledermausausbreitung angepasst sind und sich diese speziellen Duftstoffe nachts entwickelt haben, um die Fledermäuse anzulocken. Und das ist ganz spannend, das gibt es nämlich nicht nur in den Tropen der neuen Welt, in Panama, in dem ich viel arbeite, sondern das gibt es auch in den Tropen der alten Welt. Und Sie kennen vielleicht auch aus dem Zoo oder aus Filmen die sogenannten Flughunde. Das sind also hier Fledertiere, die eine relativ lange Schnauze haben. Da kommt auch der Name her. Auf Englisch heißen sie Flying Foxes. Und sie haben hier relativ große Augen. Und diese Tiere sind auch hochspezialisiert auf vegetarische Nahrung. Dort gibt es Bestäuber, aber hier in dem Fall vor allen Dingen auch Samenausbreiter. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen. Da haben wir eine Studie in Afrika durchgeführt, und zwar in der Elfenbeinküste. Das ist hier ein Baum, Colla cordifolia, der produziert Früchte, die zum Teil von den Menschen dort genutzt werden. Vor allen Dingen produziert er aber sehr gutes Holz, das genutzt wird. Und dieser Baum wird fast ausschließlich von Fledermäusen, von Fledertieren in dem Fall, von den Flughunden ausgebreitet. Die Flughunde fliegen nachts an, wenn die Frucht aufgebrochen ist. Hier sehen Sie diese leckeren Samen, die hier mit Fruchtfleisch eingehüllt sind. Der Flughund landet, schnappt sich hier so einen Samen mit Fruchtfleisch, fliegt erstmal weg, hängt sich gemütlich hin, fängt also an dieser Frucht zu lutschen und dann dieses Fruchtfleisch abzukauen, und dann lässt er einfach den abgekauten Samen fallen. Aber dadurch, dass er weggeflogen ist vom Mutterbaum, haben viele von diesen Früchten wieder eine Chance, woanders eine Stelle zu finden, wo sie hochwachsen können. Und hier unten sammeln sich dann die Samen an und es gibt dann so richtig so Keimlingsgärten, denen dann diese Samen auskeimen und die Regeneration sichergestellt ist durch die Samentaxifunktion von diesen Fledertieren. Das kann ganz interessante, auch wiederum ökonomische Auswirkungen haben, über die man meistens eigentlich gar nicht so richtig viel weiß. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird wahrscheinlich bei sich heute Morgen, vor allem die Damen, eine Gesichtscreme aufgetragen haben. Und Sie kennen sicherlich Shea Butter als eine Komponente von Kosmetik. Das sieht man hier auch sehr schön hier oben. Und diese Shea Butter wird gewonnen, aus den Samen des sogenannten Karité-Baums, der in Westafrika vorkommt. Und dieser Karité-Baum, der hat ein paar wichtige Eigenschaften. Der wird vor Ort von der lokalen Bevölkerung sehr stark genutzt, erstmal zur eigenen Nahrungsmittelproduktion. Dort wird die sogenannte Shea Butter draus gemacht, die dort gegessen wird, die ein ganz wichtiges Nahrungsmittel ist. Aber diese Shea Butter wird eben auch lokal verkauft. Und es gibt jetzt noch keine großen Plantagen von diesem Karité-Baum. Und hauptsächlich findet auch die Regeneration dieser Bäume auf natürliche Art und Weise statt. Es gibt also noch keine Plantagenwirtschaft. Das bedeutet, dass diese Flughunde, die hauptsächlich diesen Karité-Baum ausbreiten, extrem wichtig geworden sind, weil viele von den anderen Ausbreitern, zum Beispiel große Vögel, inzwischen durch Jagd mehr oder weniger in den Gebieten ausgelöscht worden sind. Also so spielen diese Flughunde gerade eine besonders extrem große Rolle hier für diesen Karité-Baum. Und so wie in der lokalen Bevölkerung, in den Dörfern, ein Keimling gefunden wird von dem Karité-Baum, erkannt wird, dass es ein Karité-Baum ist, wird er auch geschützt, wird ein Zaun drumherum gebaut und wird geschaut, dass man diesen Baum hochpäppelt, um dann später die Möglichkeit zu haben, zum einen für die eigene Ernährung, aber auch um etwas zumindest Geld verdienen zu können. Meistens wird es von den Frauen gemacht, dass dort diese Skibutter gesammelt wird und verkauft wird. Ja, und das ist ganz spannend, wenn man hier mal sieht, was die Flughunde denn so tun. Auch hier agieren sie wieder als Samentaxi. Sie sehen, das schmeckt also sehr lecker, wenn man hier mal so eine Frucht gegessen hat und dann den Samen fallen lässt. Wir haben uns mal angeschaut, ob es noch andere Effekte gibt, was diese Flughunde machen, außer dass sie den Samen wegtragen und fallen lassen, und haben uns mal angeschaut, wie es denn mit der Keimungsfähigkeit aussieht. Und hier sehen Sie aufgetragen die Keimungsfähigkeit, also wie viele von den Samen, die wir betrachtet haben in zwei Situationen, keimen aus. Hier oben haben wir 100%, das bedeutet alle keimen, hier unten ist 0%, keiner keimt. Dann haben wir Samen gesammelt am Hangplatz, wo die Fledermäuse die Samen fallen gelassen haben, heißt, die haben die bearbeitet, haben also auf dem Samen rumgekaut, haben ihn vom Fruchtfleisch befreit. Dann haben wir Früchte aufgesammelt, einfach zufallsverteilt, haben dann die Samen rausgepult und die also auch versucht zur Keimung zu bringen, und haben dann festgestellt, was Sie hier sehen in diesem schwarzen gekrisselten, dass hier die Keimungsfähigkeit der Samen über 80% lag von den Samen, die von den Flughunden verarbeitet oder bearbeitet worden sind, und die Keimungsfähigkeit war ungefähr bei 50 und manchmal noch drunter bei denjenigen, die wir einfach zufallsverteilt aufgesammelt haben und mechanisch das Fruchtfleisch abgepult haben. Das heißt, die Flughunde transportieren die Samen nicht nur von A nach B und erhöhen so die Keimung Chance der Samen, sondern sie sind auch in irgendeiner Form daran beteiligt, dass diese Samen eine bessere Keimungsfähigkeit bekommen. Und oder suchen sich die Früchte aus, die halt besonders keimungsfähige Samen haben. Also auch ganz spannend, wenn man sich mal so anschaut, was so der ökosystemare Dienst so bringt. Jetzt möchte ich Ihnen noch mal ein bisschen was vielleicht weniger Bekanntes zeigen. Wir arbeiten mit den Fledermäusen und Flughunden sehr viel mit unterschiedlichsten Arbeitsgruppen zusammen. Eine davon ist die mit Ingenieuren, mit Roboterbauern und auch mit Computer Scientists. Und ich möchte Ihnen mal ein bisschen zeigen, wie Fledermäuse auch als Inspiration dienen können für technische Innovation. Ich möchte Ihnen da einfach mal ein paar Beispiele zeigen, immer mit dem Hintergedanken, dass Biodiversität verstehen und Biodiversität erhalten extrem wichtig ist, weil wir eigentlich zum Teil auch noch gar nicht wissen, was die Funktion überhaupt dieser Organismen ist in den natürlichen Ökosystemen und auch für uns, und uns auch nicht die Möglichkeit nehmen zu lassen, dass wir da eine Menge lernen können. Das ist eine ganz spannende Sache hier. Jetzt sind Sie endlich im tropischen Regenwald, und wenn Sie sich das mal hier anschauen, wenn Sie sich jetzt hier überlegen, Sie müssten irgendwas hier, wenn Sie hier durchfliegen, nachts irgendwas finden in diesem Verhaufen Vegetation, ist es extrem schwierig. Aber wie Sie sicherlich wissen, Fledermäuse haben ja ein sogenanntes Sonarsystem, die senden Ultraschalllaute aus und können mit den rückkehrenden Echos sich ein akustisches Bild von ihrer Umgebung bauen. Wenn aber eine Fledermaus durch so ein Verhau hier durchfliegt, bekommt die Fledermaus so viele Echos von allen Seiten, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen, wie die das überhaupt hinbekommt. Und Ingenieure sind da besonders daran interessiert, weil sie auch sagen, das ist einer der Probleme, wenn man mit Ultraschall arbeitet. Wie kriegt man die Echos denn wieder auseinander und kann sagen, das ist ein Echo vom Blatt, das ist ein Echo hier von dem Ast, wenn die sich alle überlagern, wenn diese Gegenstände relativ nah beieinander liegen. Und wir haben da durch eigentlich ökologische Untersuchungen eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Wir haben nämlich herausgefunden, dass es eine ganz kleine Fledermaus hier gibt, die ist wirklich miniaturklein, die hier in diesen Verhau reinfliegt und dann nicht nur durchfliegt, sondern es wirklich schafft, in diesem Verhau mit diesen ganzen vielen Echos, die von allen Seiten wiederkommen, Echoortung zu nutzen, um trotzdem noch stillsitzende Insekten zu finden, die auf Blättern sitzen. Und das ist wirklich ganz toll. Wir haben das so rausgekriegt, dass wir die Tiere beobachtet haben, wenn sie zurückgeflogen sind und ihre Nahrung mit nach Hause gebracht haben. Die fressen also große Käfer, dann hier Laubheuschrecken. Das ist ganz interessant, weil Sie sehen hier hinten dieses Schwert hinten dran. Das ist ein Weibchen von der Laubheuschrecke. Das heißt, das ist keine Laubheuschrecke, die irgendwo sitzt und singt, ein Männchen und versucht, ein Weibchen anzulocken, sondern die ist wirklich eigentlich ruhig, sitzt einfach nur so rum und trotzdem hat die Fledermaus sie gekriegt. Das heißt, wie schaffen die Fledermäuse das? Dann essen die sehr gerne mal Spaghetti. Das sind hier Stabheuschrecken, die meistens fluglos sind, auch sehr schwer zu finden, wenn die sich nicht bewegen in der Vegetation. Dann mögen sie sehr gerne crunchy, die essen gerne sozusagen Chips, die essen unheimlich gerne Libellen, die sie nachts finden, während die Libellen bewegungslos schlafen. Und sie essen auch sehr gerne große Raupen, die auch nachts gefunden werden. Und da haben wir jetzt sehr viele Experimente gemacht. Da ist eine Doktorandin, die bei uns arbeitet, die Inga Geipel, die hat dann tolle Versuche gemacht. Und wir haben jetzt den Fledermäusen alle möglichen künstlichen Objekte gegeben und haben dort verändert, Oberflächenstruktur, Form und alle möglichen Parameter, um rauszukriegen, wann findet die sie noch und wann nicht. Und haben jetzt eine ganz tolle Vorstellung davon, wie diese Tiere Echoortung einsetzen können, um solche Aufgaben zu lösen. Und die Ingenieure in unserem Projekt sind immer noch ganz beeindruckt und sagen eigentlich, technisch ist es gar nicht möglich, aber die Fledermaus kann es. Und das sind natürlich dann ganz spannende Inspirationen, die man hier aus der Natur bekommt, wie man an solche Dinge auch rangehen kann. Ein weiteres Projekt beschäftigt sich mit einer anderen Fledermausart, die insofern faszinierend ist, weil sie sich als Fischerin betätigt. Das ist also eine Fledermaus hier, die große fischfangende Fledermaus. Man muss sich so vorstellen, die hat ungefähr so eine Flügelspannweite und die fliegt hier nachts zum Beispiel über den Panama-Kanal und mit einmal haut sie mit den Krallen ins Wasser und zieht hier ganz erfolgreich einen großen Fisch aus dem Wasser. Sehr spannende Sache und da wollen wir eben auch verstehen, wie macht die das eigentlich mit ihrer Echoortung, weil sie kann ja eigentlich einen Fisch, der unter Wasser ist, mit Echoortung überhaupt gar nicht orten, weil die Echoortungslaute von der Wasseroberfläche wegreflektiert werden. Und da gucken wir uns genau dieses an, das genaue Finden von Zielen. Haben dort auch sehr viele Versuche mit den Tieren gemacht. Hier ist eine weitere Doktorandin, die Kirsten Übernickel, die arbeitet mit den Tieren. Das sind jetzt hier Aufnahmen, hier wieder Fledermaus fliegt an, haut ins Wasser, holt sich ihren Fisch hier elegant mit einem Fuß raus. Und die können auch in der Luft fangen. Hier haben wir ihnen dann Mehlwürmer an einer Schnur angeboten. Das schaffen sie also auch ganz toll. Und wir arbeiten da gerade über das Echoortungsverhalten von den Tieren. Und das ist natürlich eine relativ große Angelegenheit. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel ein Flugkäfig, den wir auf einer Station in den Tropen eingerichtet haben, in Panama, am Smithsonian Tropical Research Institute. Und Sie sehen, es ist ein Riesenverhau mit Mikrofonen, mehrfach Mikrofonen, Aufnahmegeräten, um ein dreidimensionales Bild der Akustik von der Fledermaus zu kriegen. Hier dreht gerade so eine große Noctilio, also eine große fischfangende Fledermaus vor den Mikrofonen ab. Dann haben wir Hochgeschwindigkeitskameras, Infrarotkameras. Also das ist wirklich schon ganz spannend, bis man so diesen diversen Anteil des Verhaltens der Tiere überhaupt erstmal dingfest machen kann. Dann modellieren wir die Köpfe von den Tieren, haben dreidimensionale Modelle, da können wir dann im Computer alles Mögliche abändern, können bei manchen Tieren, die dieses komische Nasenblatt hier haben, das Nasenblatt verändern, die Ohrstellung verändern und dann gucken, wie sich dann dieses Sonarfeld mit verändert und kriegen da sehr viele interessante Ergebnisse. Und das ist inzwischen auch ein Projekt, in dem wir über die EU auch Finanzierung erhalten. Und das zeigt auch wieder, Biodiversität ist einfach so unglaublich faszinierend, weil wir so wenig von ihr kennen und auch hier wirklich unsere technischen Inspirationen über diese Sonarsysteme noch bedeutend verbessern können. Oder ein anderes Beispiel, wenn Sie mal in Panama durch den Regenwald laufen und dann hier durch die Gegend laufen und solche Tüten hier sehen, das sehen so aus wie so Bananenblätter, so gefaltet. Diese Tüten, die sind so 1 bis 2 Tage noch gefaltet und da gehen sie auf. Und wenn Sie mal diese Tüten alle angucken und in diese Tüten reingucken, dann mögen Sie Glück haben und dann sehen Sie in der einen oder anderen Tüte nämlich was ganz Lustiges, da sehen Sie mit einmal, dass Ihnen kleine Gesichter entgegengucken. Und da wundern Sie sich, was ist das denn bitte sehr? Das sind Fledermäuse, und zwar das sind ganz besondere Fledermäuse, die Larissa Albrecht hat, die sich auch mal genauer angeschaut. Und diese Fledermäuse hier, die haben sogenannte Haftscheiben. Die haben also hier unten an den Gelenken, und zwar sowohl hier an den Flügeln als auch unten an den Füßen, kleine Haftscheiben, mit denen sie sich an den glatten Wänden hier von diesen Blättern festhalten können. Das ist jetzt mal so ein tieferer Einblick in so eine Tüte. Das sind also ganz kleine Tierchen, die als einzige Fledermäuse mit dem Kopf nach oben ruhen. Sonst hängen Fledermäuse ja immer mit dem Kopf nach unten. Und hier sehen Sie sehr schön diese Haftscheiben hier, mit denen sie das schaffen, hier sich an ganz glatten Oberflächen einfach festzuheften. Natürlich auch eine ganz spannende Sache und es ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, wenn Sie daran denken, was man alles schon untersucht hat, zum Beispiel die Haftscheiben von den Geckos, das ist sicherlich auch mal eine ganz spannende Sache, wo man sich mal auch mit Fledermäusen beschäftigen kann und die Haftscheiben der Haftscheibenfledermaus untersuchen kann. Ja, ich möchte meinen Vortrag jetzt noch mit einem ganz kurzen Exkurs in die Frage der Gesundheit und was Biodiversität denn da eigentlich liefern kann, beenden und möchte Sie erstmal mit diesen wunderschönen Zecken hier konfrontieren, auch alles Zecken von uns, die jetzt zum Teil schön ergänzt werden durch den globalen Klimawandel, kriegen wir jetzt gerade auch so schön die Zecken aus dem südlichen Gefilden, also aus dem mediterranen Bereich, die kommen auch noch zu uns, das ist die Zecke hier vor einer wunderschönen Blutmahlzeit und das ist dann eine der Zecken nach einer Blutmahlzeit und Sie wissen sicherlich alle, dass diese Zecken ja auch Überträger sein können von bestimmten Krankheiten und ich möchte Ihnen zeigen, wie eigentlich biologische Vielfalt unter Umständen richtig gehend als richtiger Puffer agieren kann. Und zwar, das ist eine ganz spannende Sache. Hier haben sich amerikanische Kollegen angeschaut, und zwar auch die Infektion von diesen Zecken, in dem Fall Zeckenlarven, und haben sich dann überlegt, wie hängt diese Infektionsrate, die ja dann auch für den Menschen relevant ist, wenn man von einer infizierten Zecke dann angegangen wird und dann sich infiziert, wie hängt das denn mit der Diversität der jeweiligen Wirte zusammen? Und da ist was ganz Spannendes rausgekommen. Wirte sind ja neben dem Menschen auch andere Wirbeltiere, und da gehören eben dann Fuchs und Vögel, Rehe auch dazu. Und die Kollegen hier um den Herrn Ostfeld haben was ganz Spannendes gefunden. Die haben sich angeschaut, die Dichte der infizierten Nymphen, das sind diese Larvalstadien von den Zecken, in Abhängigkeit vom Artenreichtum der Wirbeltiere, also wie viele Wirbeltiere es an einem Gebiet gibt. Ein artenreicheres Gebiet ist dann ausgewählt worden, das wurde verglichen mit weniger artenreichen Gebieten. Da gibt es inzwischen noch viele, viele andere Studien darüber. Das ist eine Mischung hier aus Modellstudie und dann empirischen Daten. Und die haben was ganz Spannendes gefunden. Die haben nämlich festgestellt, wenn man sich das mal anschaut hier, dass die Dichte der infizierten Nymphen und damit die Infektionshäufigkeit der Wirte, in dem Fall eben auch Mensch, die dann von den Zecken infiziert werden können, dann am höchsten sind, wenn wir ganz wenige Wirbeltiere haben. Wenn wir aber ein artenreiches Gebiet haben, dann dünnt sich das Ganze aus und diese Prävalenzraten gehen extrem runter. Das heißt, wir haben so einen Verdünnungseffekt, der zeigt, höhere Biodiversität in dem Punkt von den Wirbeltieren hier, von den Wirten, von den potenziellen Wirten, reduziert die Übertragungswahrscheinlichkeit von diesen Zecken übertragenen Krankheiten. Ganz spannend. Wir haben uns das mal in einem anderen System auch angeguckt, in den Tropen. Jetzt sehen Sie mal mein Arbeitsgebiet, wo ich mich so mindestens mal zweimal im Jahr aufhalte. Das ist also hier diese Forschungsstation. Das ist eine große Insel. Hier führt der Panama-Kanal entlang. Und hier ist die Station, eine der Stationen vom Smithsonian Tropical Research Institute. Da arbeite ich schon seit 1991, habe ich da angefangen, in meiner Postdoc-Zeit. Und wir haben uns da mal angeschaut, Blutparasiten bei Fledermäusen als ein Beispiel und haben uns angeguckt, Festland mit kontinuierlichem Wald, hohe Artendiversität von vielen Arten von Pflanzen und Tieren und haben das dann verglichen, diese Blutparasitenbefall von Fledermäusen auf kleinen Inseln, die eine geringere Artendiversität haben. Und da haben wir ganz spannende Sachen rausgekriegt. Wir haben uns vor allem die Trypanosomen angeschaut, also Blutparasiten bei diesen Fledermäusen, haben auch festgestellt, dass die Fledermäuse, hier sehen Sie weiße Blutkörperchen aufgetragen, dass so wie die Fledermäuse eine Infektion hatten mit diesen Trypanosomen oder mit anderen Blutparasiten, sind diese Blutkörperchen hochgegangen, bedeutet, dass die Tiere reagiert haben. Ob die Krankheit für die Tiere jetzt besonders schlimm ist, wissen wir noch nicht, aber sie reagieren auf jeden Fall. Und jetzt haben wir was ganz Interessantes gefunden. Wenn man das nämlich jetzt anguckt und wenn Sie das Bild noch von den Zecken im Kopf haben und sich hier anschauen, den Artenreichtum, in dem Fall von den Blattnasenfledermausarten und dann hier die Infektionsdichte, also die Prävalenzrate mit Trypanosomen, sehen wir ein ähnliches Bild. Und zwar sind da die Inseln, die am geringsten mit Fledermausarten belegt sind, haben die höchsten Infektionsraten, Prävalenzraten gemessen an den Festlandgebieten, die eine hohe Artendiversität aufweisen. Und das ist ja natürlich eine ganz spannende Sache, weil das könnte auch für den Menschen extrem relevant werden. Sie kennen sicherlich alle die Diskussion momentan, dass eben die Emerging Infectious Diseases, also die weiter auftretenden Infektionskrankheiten, die vor allen Dingen durch den engen Kontakt von Menschen mit ursprünglich natürlichen oder wilden Naturräumen kommen, dass die in irgendeiner Form damit verbunden sind mit der Reduktion der Diversität und der Veränderung der Landschaft, die wir vorantreiben. und das ist nämlich jetzt auch das Ende meines Vortrags, wenn wir uns mal die Großlebensräume, die globalen Großlebensräume anschauen, in denen wir ja auch sehr aktiv sind, entweder indem wir dort leben oder über Handelsbeziehungen ökonomische Verbindungen haben. Wenn wir uns da mal die Großlebensräume anschauen, hier das wäre zum Beispiel gemäßigte Breite, tropischer Regenwald, dann die großen Wüstengebiete und uns einfach nur mal anschauen, wie die Aktivität des Menschen über die Jahrhunderte zugenommen hat, habe ich eine sehr schöne interaktive Grafik gefunden, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Müssen Sie auf gar nicht zu viel hier achten, also das ist jetzt erstmal gar nicht mal so relevant, das ganze Bunte. Ich möchte Ihnen nur zeigen, und zwar angefangen 1700, wenn Sie sich ein paar Farben und ein paar Areale auf dieser Welt anschauen und vor allen Dingen diesen Balken hier unten, da sehen Sie used, das bedeutet, das sind die Anteile der Hauptlebensräume, die vom Menschen besiedelt werden können, genutzt werden können und hier dann auch stark genutzt werden. Das ist also ein ganz kleiner Anteil, 1700, das sind die halbnatürlichen Gebiete, schon mit menschlichem Einfluss, aber immer noch halbnatürlich. Und das sind die mehr oder wenigen vom menschlichen Einfluss noch nicht stark berührten Gebiete. Wenn man sich das mal anschaut, 1700, gut, da sticht Europa schon ein bisschen heraus, auch der asiatische Raum, Teile von Afrika sehen wir auch, aber die sind meistens hier noch in dem semi-natural Zustand und das geht erst so langsam hier mit vor allen Dingen Landwirtschaft los. Wenn wir uns dann 1800 angucken, ist eigentlich bis auf den asiatischen Bereich, in dem wir sehen, dass hier schon eine Konzentration von Siedlungen gibt. Europa hat auch noch ein bisschen zugelegt, ist die Welt eigentlich immer noch relativ wild bzw. semi-natürlich. Wenn wir uns dann anschauen, was passiert und vor allem, wenn Sie den Balken hier unten anschauen, 1900 sieht es schon etwas anders aus, vor allem im europäischen Bereich sehen wir, dass viele von den natürlichen Lebensräumen von Menschen schon sehr stark beeinflusst worden sind, vor allen Dingen dann auch über Siedlungen, dann über vor allen Dingen dann auch Landwirtschaft und wir sehen auch dann allmählich geht es hier in Nordamerika los und der größte Sprung, der kommt jetzt eigentlich hier zu 2000, wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir eigentlich, wenn Sie nur das mal anschauen, dass wir über 50% der natürlichen Lebensräume schon so stark in der Nutzung haben, dass man dazu übereingekommen ist, dass man das nicht mehr, was man früher gesagt hat, als Lebensraum bezeichnet, Biom, sondern da gibt es jetzt einen neuen Begriff, der heißt Anthrome, also der vom Menschen geprägte Lebensraum und da sind wir schon weit über die 50% Marke hinaus und Sie sehen, dass ganz große Gebiete hier auf der Welt von Menschen extrem stark beeinflusst sind und das geht natürlich in vielen Bereichen mit einer drastischen Reduktion der Biodiversität einher. Und deswegen haben wir nur so ein bisschen die Hoffnung, das wäre zum Beispiel hier gerade die Klimakonferenz in Cancun, bei der ja eifrig gerungen wird, momentan sieht es nicht so besonders gut aus, dass wir in irgendeiner Form diese Veränderungen, die wir über diese Lebensräume bringen, als Menschen zumindest so weit geregelt bekommen oder ins Management mit reinnehmen können, dass wir diese ökosystemaren Dienstleistungen und den Erhalt der Biodiversität wirklich nicht aus den Augen verlieren, weil letztendlich hängt davon auch nicht nur unsere Lebensqualität, sondern letztendlich auch unser eigenes Überleben schlicht und ergreifend davon ab. Und eins ist es ist sicherlich nicht mehr das Nichtwissen, sondern wir haben das Wissen. Es ist die Frage, wie wir es alle als globale Gemeinschaft schaffen, dort zu handeln oder ob es eben unüberwindbare Differenzen gibt. Also Entschlüsselung, Bewahrung biologischer Vielfalt, hier nochmal als schönes Abschlussfoto, das ist vom Herrn Bellmann gezeigt an Eichengallen, das sind ja auch alles einheimische Eichengallen, also alle aus Europa, zum Teil auch aus dem Mittelmeergebiet. Sie wissen ja vielleicht, die Gallen entstehen, das sind kleine Insekten, die ihre Eier in Pflanzmaterial einlegen, in dem Fall alles hier Eiche und dann wird in irgendeiner Form das genetische Material dieses Pflanzengewebes beeinflusst und macht hier so ganz verrückte Formen, die so aussehen wie Früchte, Johannisbeeren oder hier so Schaumartiges. Das ist also alles hier über eine Beeinflussung des genetischen Materials erfolgt. Auch hier können wir noch unglaublich viel von der Natur auch lernen und das ist auch einer der Gründe, denke ich, warum wir uns auf jeden Fall biologische Vielfalt bewahren sollten. Und wir dürfen natürlich auch anders nicht vergessen, die absolute Faszination, was es alles auf der Welt gibt. Und als ich hier vor kurzem den größten Regenwurm meines Lebens im brasilianischen Regenwald gefunden habe, muss ich auch sagen, das war ein absolutes Highlight. Es war so ein riesen Regenwurm, der da aus dem Boden kroch und der dann immer länger wurde. Und da muss ich auch sagen, die Faszination, einfach diese Gestalten zu sehen, sich zu überlegen, was die für eine Funktion, für eine Rolle spielen und die einfach auch toll zu finden, was die Natur alles hervorgebracht hat, evolviert hat. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Und ich bedanke mich da ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, Ihnen habe ich ein bisschen Geschmack für Biodiversität geben können, was vor unserer eigenen Haustür ist, wie wichtig sie ist und wo jeder eigentlich ein bisschen hoffen kann, dass wir vielleicht ein bisschen was dazu beitragen können, Biodiversität, biologische Vielfalt zu bewahren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus